wie alles begann. Nun, eigentlich ist diese Folie ja falsch. Wie alles begann, dann müssten wir 1. Mose 1 schreiben. Das lassen wir heute aus, das erste Kapitel. Wir wollen mit 1. Mose 2 starten und uns Gedanken machen, ja, wie so manches begann zumindest von dem, in dem wir leben, mit dem wir zu tun haben, mit dem wir uns auseinandersetzen. Während 1. Mose 1 von der Schöpfung Himmels und der Erde spricht, dass in 6 Tagen Gott die Erde erschaffen hat, dass all die ganzen Lebewesen auf der Erde, das wäre sicher mal ein eigenes Thema wert, aber das würde heute Morgen den Rahmen sprengen dessen, was ich euch gerne weitergeben möchte. Die unmittelbare Fortsetzung ist dann 1. Mose 2, das werden wir auch gleich, wenn wir einige Verse dann eingangs lesen, merken. Es geht um die Erschaffung des Menschen speziell, also einige Detailinformationen, die wir bekommen rund um dieses Ereignis. Und da wir alle als Menschen heute Morgen hier sitzen, ist es was, was uns hautnah angeht. Damit wollen wir uns befassen. Und wir werden merken, in der sogenannten Urgeschichte, das sind die ersten 11 Kapitel, die wir in der Bibel finden, die so ganz die Anfänge uns schildern und ein bisschen weiter dann gehen, aber so ganz zentrale, grundlegende Themen beinhalten. Also mich begeistert das. Wir hatten in diesem Sommer in den Freizeiten mit den Kindern genau das zum Thema. Diese 11 Kapitel und haben einiges davon natürlich schwerpunktmäßig mit den Kindern uns neu angeschaut. Und ich habe gemerkt, wer 1. Mose 1 bis 11 verstanden hat, der hat eigentlich auch den Rest der Schrift verstanden. Das sind die Grundlagen, die Basics für das, was danach folgt. Und sogar für sehr, sehr, sehr viel, was wir im Neuen Testament finden. Und deswegen will ich dir Mut machen, dich mit diesen 11 Kapiteln ganz neu auseinanderzusetzen. Vielleicht nimmst du dir das einfach mal in deine stille Zeit für die kommende Woche, dass du diese 11 Kapitel ganz neu mal liest und studierst und Gott fragst, was er dir damit sagen möchte. Den Text von heute Morgen, den können wir sehr schön einteilen in 4 Abschnitte. Also dieses zweite Kapitel enthält 4 Sinnabschnitte. Und ich möchte auch auf alle 4 eingehen, allerdings nicht intensiv auf alle gleich, sondern wir werden einige Schwerpunkte setzen. In den ersten 3 Versen finden wir nochmal so eine Zusammenfassung von Kapitel 1, also die Vollendung der Schöpfung und den Ruhetag, den Gott einsetzt. In den Versen 4 bis 7 dann haben wir einen Detailbericht von der Erschaffung des Menschen. Da wird also nochmal quasi zurückgegriffen und einige Details werden von verschiedenen Perspektiven aus beleuchtet. In den Versen 8 bis 17 finden wir dann den Garten Eden und den Menschen in diesem Garten und die große Freiheit des Menschen, die sich darin ausdrückt, dass er eine Entscheidungsmöglichkeit bekommt von Gott. Und in den letzten Versen 18 bis 25 finden wir einen Detailbericht von der Erschaffung der Frau, von Eva, und Gottes Plan für den Menschen mit der Einsetzung der Ehe. Und wir merken schon an diesem Überblick hier, dass sehr viele grundlegende Themen angerührt werden und angefasst werden von Gott, die bis heute uns betreffen und auch im Neuen Testament näher dann und weiter beleuchtet werden. Lesen wir zunächst mal die ersten 3 Verse in diesem zweiten Kapitel und gehen kurz darauf ein. Das wird nicht unser Schwerpunkt sein. Dort heißt es, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am 7. Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels, der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Gott hat die Schöpfung vollendet. 6x 24 Stunden Tage hat er dafür gebraucht. Hätte er es schneller machen können oder langsamer? Selbstverständlich. Für Gott ist es kein Ding, ja. Gott ist Gott, Gott ist der, der alle Macht hat. Aber er hat sich nun einmal festgelegt und hat es so durchgeführt, wie wir es hier beschrieben bekommen haben. Verstehen können wir das nicht wirklich. Über die Schöpfung nachzudenken und das, was uns da beschrieben wird, das sprengt unser Verständnis. Weil im Gegensatz zu Gott, der ewig ist, allwissend, allmächtig, ohne Anfang, ohne Ende, sind wir begrenzte Wesen. Wir haben einen Anfang, ja, also wir sind in dem Sinne zeitlich zunächst. Wir sind nicht allwissend. Wir können nicht alles, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, manche meinen das, die Menschen könnten alles. Nein, wir sind sehr begrenzt. Und deswegen wird es in Hebräer 11 auch so schön auf den Punkt gebracht, Hebräer 11, Vers 3, wo gesagt wird, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort entstand. Also der Glaube ist notwendig, um überhaupt irgendwo Zugang zu finden zu dieser ganzen Thematik. Wenn wir dann lesen, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam, das ist ja etwas, was unserem Denken komplett entgegensteht. Wenn wir etwas erzeugen, erschaffen, bauen, dann brauchen wir Material, dann brauchen wir irgendwelche Dinge, die wir verarbeiten. Gott braucht es nicht. Ein krasser Gegensatz. Deswegen brauchen wir den Glauben, um das zu verstehen. Und den Glauben, selbst den können wir nicht selber produzieren, sondern den muss Gott uns schenken. Und dazu ist er bereit. Eine Überzeugung zu bekommen, jawohl, so war es, weil Gottes Wort es sagt. Selbst wenn ich das nicht alles verstehe und nachvollziehen kann. Also durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welten machte. Die Begriffe, die in 1. Mose 1 gebraucht werden während der Schöpfung, lassen eigentlich auch gar nichts anderes zu, als von 24-Stunden-Tagen auszugehen, an denen Gott die verschiedenen Schöpfungstage durchgeführt hat. Das würde jetzt zu weit führen, im Detail darauf einzugehen. Wir können uns gern darüber mal austauschen. Eigentlich habe ich deswegen so gesagt, weil die moderne Theologie das bestreitet. Also man geht heute hin und sagt, nein, das kann nicht sein, weil die Wissenschaft mit gerade der Evolutionstheorie spricht ja von langen Zeiträumen. Wenn wir Gott nicht ganz ausklammern wollen, dann nehmen wir ihn nach wie vor als Schöpfer mit hinein, aber sagen, er hat es in langen Zeiträumen gemacht. Quasi die Entwicklung angestoßen, auf den Weg gebracht und dann setzten die Mechanismen der Evolution ein. Bitte, liebe Geschwister, lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Das ist, wie gesagt, ein Thema für sich und ich will das jetzt auch nicht ausführen. Ich persönlich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass ich dem Glauben schenken kann, was die Schrift sagt. Und es gibt viele Belege dafür, die das auch wirklich bestärken. Man argumentiert sogar relativ fromm, wenn man zum Beispiel 2. Petrus 3 nimmt, wo in Vers 8 steht, ja, vor Gott ist ja ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Seht ihr wohl, da haben wir es doch. Also es hört sich alles auch fromm und nett an, aber wir hebeln einige andere Dinge dann aus, die uns in der Bibel als Selbstzeugnis gesagt werden. Ich möchte nur ein paar Stichpunkte nennen, Formulierungen wie, es wurde Abend und Morgen, erster Tag. Also von den Formulierungen her weist schon sehr viel auf das hin, was wir auch unter Tag und Nacht verstehen, 24 Stunden Abläufe. Oder einen Vers habe ich euch mal hier rausgesucht, wenn in 2. Mose 20 zum Beispiel in der Gesetzgebung der 10 Gebote argumentiert wird, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Also hier werden die Schöpfungstage verglichen mit unseren Wochentagen, 1:1. Also das würde dem Selbstzeugnis der Bibel widersprechen. Leider fehlt uns die Zeit, näher darauf einzugehen. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist diese Thematik des Ruhetages oder des Sabbats, wie er später genannt wird, von Gott. Gott ruhte. Und er setzt hier auch einen Grundsatz ein, dass auch wir einen Tag der Ruhe haben sollen in der Woche. Das wird schon hier gesagt und wird später ja dann aufgegriffen im Gesetz und für die Juden wird festgelegt, für euch soll das der Sabbat oder Schabbat sein. Fragen wir uns zunächst, warum ruhte Gott? Das ist ja auch interessant, das so zu lesen. Muss Gott ausruhen? War er jetzt erschöpft von dem, was er hier 6 Tage lang geleistet hat? Nein. Gott muss auch keine Kraft tanken, um irgendwie wieder zur Kraft zu kommen oder dergleichen. Gott hat alle Macht und alle Kraft. Gebraucht hätte er diesen Ruhetag nicht. Das war also nicht, weil er erschöpft war. Es ist mehr zu verstehen im Sinne einer Ruhe aus Zufriedenheit, um das sich anschauen zu können und sich daran zu erfreuen, was er gemacht hat. Das ist der Sinn dieses Ruhetags. Sich Zeit zu nehmen, sich Ruhe zu nehmen, um das zu betrachten, was er gemacht hat. Also nicht, weil er müde war. Gott braucht keinen Ruhetag in dem Sinne. Aber wir brauchen das. Und das weiß Gott, und weil er uns so geschaffen hat, wie wir geschaffen sind, hat er festgelegt, dass wir uns auch Ruhe und Zeit nehmen sollen. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den wir finden. Allerdings ist es ein Unterschied. Im Neuen Testament finden wir das Sabbatgebot, was die Juden erhalten haben, nicht mehr. Alle Gebote werden verstärkt oder neu erklärt im Neuen Testament, bis auf das Gebot des Sabbats. Also dieses Sabbatgebot, das gilt für uns als Christen, als neutestamentlich Gläubige nicht. Aber ein Ruhetag, das ist ein Grundsatz, den Gott eingesetzt hat, den brauchen wir auch. Wann auch immer das ist in der Woche. Kulturell gesehen ist es bei uns, wir haben arbeitsfrei, zumindest die meisten von uns, am ersten Tag der Woche am Sonntag. Das bietet sich irgendwie an. Wenn du Schichtdienst im Krankenhaus hast oder so arbeiten musst, dann musst du dir einen anderen Tag in der Woche suchen. Aber einen Ruhetag brauchen wir. Das ist ein göttlicher Grundsatz. Und wir sollten das auch nicht von der Hand weisen, dass wir Kraft tanken können. So ist unser Lebensrhythmus aufgebaut. Also such dir einen Tag der Ruhe in der Woche. Was auch immer das für einer ist. Wir brauchen das. Es gibt interessante Beispiele. Man hat ja auch versucht, das mal zu ändern. Nach der Französischen Revolution hat man die 10-Tage-Woche eingeführt. 1700 irgendwann. Die 10-Tage-Woche, weil man sagte, Kirchen schaffen wir sowieso ab, Gott brauchen wir auch nicht. Wir machen das jetzt mal anders. 10-Tage-Woche. Und dann gibt's einen Ruhetag. Nach 10 Jahren hat man das Experiment beendet, weil keiner mehr konnte. Also unser Lebensrhythmus ist so aufgebaut. Das ist ganz interessant zu sehen. Das kann man auch wissenschaftlich belegen. Wir brauchen diesen 7-Tage-Rhythmus und einen Tag Ruhe. Es gibt noch andere Geschichten dazu. Sehr interessant. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Damit möchte ich auch diese Verse verlassen. Und wir wollen mal lesen, wie es weitergeht. Die Verse 4-7. 2. Mose 4-7. Vers 4 hatten wir schon gelesen eben, ich lese ihn nochmal. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurde. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Das, was ich hier geschrieben habe, dieser Abschnitt ist kein zweiter Schöpfungsbericht. Das habe ich bewusst hier hineingenommen, weil auch hier die moderne Theologie, und man nennt das ja auch Bibelkritik, behauptet, das sei ein zweiter Schöpfungsbericht im Gegensatz zu Kapitel 1 und er würde Widersprüche enthalten zu Kapitel 1 und siehe da, die Bibel ist nicht irrtumslos und was alles konstruiert wird und man belegt das dann mit dem Gottesnamen, der in Kapitel 1 benutzt wird, im Unterschied zu Teilen in Kapitel 2. Aber auch hier, also die Religionsunterricht in der Schule haben, die werden es garantiert gehört haben. Bitte lasst euch auch hier nicht aufs Glatteis schicken. Es ist kein zweiter Schöpfungsbericht. Und wenn du diesen Text einfach ohne irgendwelche Vorbehalte mal ganz neu liest und darüber nachdenkst, dann wirst du merken, es ist ein detaillierter Bericht dessen, was wir schon in Teilen in Kapitel 1 finden, nämlich die Erschaffung des Menschen, die hier noch einmal neu beschrieben wird. Und es gibt auch keine Widersprüche. Es lässt sich alles wunderbar aufzeigen hier, dass das ineinander fasst. Und deswegen habe ich auch Vers 4 nochmal gelesen, weil die Einleitung, die meisten Bibeln setzen einen Absatz nach Vers 4, eigentlich müsste er nach Vers 3 kommen, denn was hier steht, das ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, das ist ein hebräischer Begriff, Toledot, das heißt so viel wie eine neue Erzählung beginnt, ja, oder ein neuer Bericht beginnt, eine Detailbeschreibung dessen, was wir vorher schon hatten. Dieser Begriff taucht öfter im ersten Mosebuch auf. Also, wir erfahren eine Detailbeschreibung und deswegen wollen wir uns auch jetzt damit befassen, weil das trifft uns jetzt in vielen Dingen persönlich, ja, weil wir alle hier als Menschen sitzen. Und vorab, ab Vers 18 wird uns dann beschrieben, wie auch die Frau geschaffen wird. Damit werden wir uns nachher auch im Detail befassen. Gehen wir mal zu Vers 7, weil der enthält jetzt hier die Informationen, die wir brauchen. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Zunächst mal finden wir die Information, Gott ist Schöpfer. Das ist jetzt nicht neu, das haben wir in Kapitel 1 auch schon gesehen, aber es wird nochmal betont, Gott erschafft den Menschen. Und er erschafft ihn quasi als Höhepunkt, als Gipfelpunkt der gesamten Schöpfung. Zum Schluss wird der Mensch erschaffen. So als wenn er den Fokus, den Spot auf diese Aktion richtet und sagt, jetzt kommt was ganz Besonderes. Und der Mensch ist etwas Besonderes. Er ist etwas Besonderes. Wir haben das gelesen, im Bild Gottes schuf er ihn. Also der Mensch ist wirklich der Gipfelpunkt des bisher Geschehenen. Interessant jetzt, Adam, also der erste Mensch, wird aus Erde geschaffen. Manche übersetzen Staub, manche übersetzen Erde. Also Gott nimmt Material aus seiner Schöpfung und bildet daraus den Menschen. Als einen genial funktionierenden Organismus. Also wenn wir über unseren Körper nachdenken, dann kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. Da könnte man sich jetzt richtig viel Zeit nehmen, um einfach mal zu zeigen, was Gott alles geschaffen hat, wie genial das ist bis ins Letzte hinein. Und es braucht einen genialen Konstrukteur, um sich so etwas zu überlegen. Und wenn wir in die kleinste Zelle, in die kleinste Einheit gehen, kommen wir schon aus dem Staunen nicht mehr heraus. Geschaffen aus Erde. Später lesen wir davon, dass er wieder zur Erde wird, der Körper, nämlich dann, als der Tod, als die Sünde in die Welt kommt. Allein darüber nachzudenken, welches perfekte Recycling-System Gott sich ausgedacht hat, da kommt man auch schon aus dem Staunen nicht mehr heraus. Aber das ist auch nicht unser Thema heute Morgen. Alles nur so ein bisschen angerissen. Interessant für uns, die Frau, Eva, das lesen wir nachher später, wird aus einem Teil des Mannes erschaffen. Also hier finden wir einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Mag es vielleicht sein, dass die eher Sachbezogenheit der Männer, und Männer, wenn wir ehrlich sind, dann ist es so, hier ihren Ursprung hat, und die eher personenbezogen, Beziehungsbezogenheit der Frau hier ihren Ursprung hat? Könnte sein, oder? Gott gibt Dinge mit auf den Weg und manches von grundsätzlichen Unterschieden zwischen Mann und Frau finden wir hier schon begründet. Interessant ja, dass Satan heute so dagegen schießt durch die ganze Gender-Thematik, dass man sagt, ach, das ist alles eins, ja, das ist äußerlich gibt's Unterschiede, aber im Prinzip ist es alles eins und du kannst aussuchen, was du bist, Mann oder Frau. Es kann auch schon mal wechseln, heute so, morgen so. Wir merken, wie Satan das angreift, diese Grundlagen, diese Schöpfungsordnungen Gottes. Und deswegen ist es eine ganz, ganz spannende Zeit, in der wir leben. Das Entscheidende ist, der Mensch unterscheidet sich von den Tieren fundamental. Und ich glaube, dass deswegen auch dieser Detailbericht in der Bibel mit aufgenommen wurde, um zu zeigen, der Mensch ist nicht ein höher entwickeltes Tier, sondern er hat ganz, ganz grundsätzliche Unterschiede. Und das liegt darin begründet, dass Gott den Menschen extra bildet. Einen Menschen, ja, es gab ja den ersten Menschen. Von den Tieren gab es schon relativ viele. Gott hat die Tiere geschaffen, in welcher Zahl wissen wir nicht, aber auf jeden Fall viele. Und einen Menschen. Und er nimmt Erde und bildet den Menschen. Und dann kommt das Entscheidende, er haucht den Menschen mit seinem Lebensatem an. Und dann entstand die lebendige Seele. Und das ist das, was uns unterscheidet von den Tieren. Der Mensch ist quasi unsterblich, weil er es von Gott, das Leben, direkt bekommen hat. Im Bild Gottes, das heißt Gott ähnlich geschaffen. Das wird von keinem Tier gesagt. Und wenn wir überlegen, welche Fähigkeiten wir als Menschen, als Geschöpfe Gottes, als diesen Gipfelpunkt haben, was Tiere nicht haben, dann könnten wir jetzt anfangen aufzuzählen. Wir können denken, wir können Entscheidungen treffen, wir können fühlen, wir haben einen Sinn für Schönes, wir können lieben, wir haben einen Bezug zum Schöpfer, einen persönlichen, oder können ihn haben. Alles das haben Tiere nicht. Also dieser Detailbericht, seien wir Gott einfach dankbar dafür, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind. Als Krone der Schöpfung, wie man auch so sagt. Und wollen wir dem auch entsprechen. Wir kommen zum dritten Abschnitt. Die Verse 8 bis 17, das ist jetzt ein bisschen längerer Text, aber wir lesen ihn trotzdem. 8 bis 17. Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom ging aus von Eden, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist, und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolachharz und den Schuhamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wir finden zunächst die Information, dass Gott von Anfang an nur Gutes für den Menschen vorhatte. Und das ist übrigens bis heute so. Eden heißt übersetzt so viel wie Wonne. Ein Wort, was man heute so kaum noch benutzt, aber das ist etwas Wunderschönes, woran man sich erfreuen kann, nur erfreuen kann. Ja? Also so war der Plan Gottes. Er nimmt diesen Garten, bildet diesen Garten. Wie groß der war, das wissen wir nicht. Ungefähr wo er lag, das wissen wir. Also im heutigen Gebiet von Euphrat und Tigris irgendwo da. Dort war dieser Garten. Und er setzt den Menschen dort in den Garten. Also, er hat Gutes vor. Sei dir dessen gewiss, das hat sich nicht geändert. Gott hat Gutes vor für dein Leben. Und wenn du dich ihm anvertraust, dann kann es nur eine Wonne sein, um dieses alte Wort nochmal zu benutzen, mit ihm zu leben. Und in diesem Garten haben wir gelesen, Gott schenkt dem Menschen Nahrung durch viele Fruchtbäume, die er in diesem Garten gepflanzt hat. Und zwei besondere Bäume gibt es in der Mitte des Gartens. Schon mal vorab, da werden wir heute nicht mehr drauf kommen, Die Mitte des Gartens wird extra betont, damit die Menschen auch genau wussten, welche Bäume das waren und was Gott gemeint hat. Zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und von einem dieser beiden Bäume sollte der Mensch nicht essen. Die Verse 15 bis 17 zeigen uns nun wieder das Detail. Gott setzt den Menschen in den Garten und er gibt ihm zwei Aufträge. Der erste Auftrag, er soll diesen Garten bebauen. Das wird wahrscheinlich erstmal auch in landwirtschaftlichem Sinne gemeint sein. Also er soll ihn pflegen, wie man nun einen Garten pflegt, damit er Erträge hat und all das, was damit zusammenhängt. Aber wir merken hier schon, dass Gott dem Menschen etwas mit ins Leben gegeben hat, was ihn auch unterscheidet von den Tieren. Und das ist die Kreativität, die in uns allen drin liegt. Mehr oder weniger natürlich, je nachdem, wie es gefördert wird. Aber kreativ ist der Mensch. Er kann sich Dinge ausdenken. Er kann planen. Er kann Dinge erschaffen. Allerdings eben aus Material, was vorhanden ist. Er kann etwas bauen, er kann etwas gestalten, etwas verändern, etwas nutzbar machen und all diese Dinge mehr. Also das ist der erste Auftrag, etwas zu bebauen. Im Unterschied dazu, diesen Vers habe ich euch hier dazu geschrieben, wir können ihn gerade mal lesen zusammen. Es bleibt halt immer noch auch ein Unterschied zwischen dem Menschen und Gott. Im Psalm 33, da lesen wir von Gott, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Das ist Gott. Gott schafft aus dem Nichts. Hebräer 11, Vers 3, erinnern wir uns zu Eingangs. Gott schafft aus dem Nichts, sein Wort genügt, damit Neues entsteht. Faszinierend. Das können wir uns nicht vorstellen, weil wir können das nicht. Der Mensch, wenn er baut und bebaut und was auch immer, braucht er ein Ausgangsmaterial. Der zweite Auftrag, bewahren. Der Mensch sollte diesen Garten bewahren. Vielleicht stutzen wir jetzt, was soll das? Warum? Weshalb? Was gab es zu bewahren? Die Schöpfung war perfekt. Sünde kannte man noch gar nicht. Es war alles wunderbar. Gott hat sich erfreut an seiner Schöpfung, der Mensch in dem Garten. Warum bewahren? Nun, wahrscheinlich finden wir hier schon einen Hinweis auf eine Gefahr, die damals schon bestand. Und da müssten wir jetzt etwas weiter ausholen. Das machen wir aber auch nicht heute Morgen. Ich möchte es nur kurz beleuchten. Es gab noch jemanden auf der Erde, der von Anbeginn an oder von dem Zeitpunkt an, wo er gegen Gott rebelliert hatte, auch das Ziel hatte, Gottes Schöpfung zu zerstören und vor allem die Krone der Schöpfung anzugreifen. Und das war Satan. Satan, der als Engelsfürst gegen Gott rebelliert hatte, Luzifer, der Lichtengel, hatte rebelliert gegen Gott, wollte sein wie Gott, ja sich sogar über Gott stellen. Und Gott hat ihn verurteilt und gerichtet und er war auf der Erde. Und er hatte fortan das Ziel, die Menschen von Gott oder den Menschen von Gott wegzulocken. Etwas kaputt zu machen, so wie das Ziel des Teufels bis heute ist. Er wird ja auch Diabolos genannt, der Durcheinanderbringer. Vater der Lüge und welche Titel er alle bekommt. Wir werden uns in Kapitel 3 dann mal damit beschäftigen. Bewahren. Vielleicht steckt das hier drin, dass der Mensch den besonderen Auftrag hatte, aufzupassen. Aufzupassen, dass da nicht irgendwas schief geht. Bewahren und bebauen. Ich habe noch ein Psalmwort gefunden, was ich irgendwie wunderbar passend fand in diesem Zusammenhang hier. Und das ist Psalm 127, Vers 1. Und hier merken wir wieder einen Unterschied vom Schöpfer zu seinem Geschöpf. Selbst wenn es die Krone der Schöpfung ist, der Mensch, so gibt es auch einen entscheidenden Unterschied. Psalm 127, da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Merken wir die Parallele? Bauen und bewahren oder bewachen. Und hier wird so deutlich gesagt, letztendlich kann es nur Gott selber. Letztendlich, ein Mensch, der sich von Gott löst, kann diesen Auftrag nicht erfüllen. Und auch dieser Auftrag, den Garten zu bebauen oder später sich die Erde untertan zu machen, wir haben ja furchtbar versagt als Menschen bis heute. Wir brauchen uns nur über Themen wie Umweltzerstörung und dergleichen zu unterhalten und uns das anzuschauen. Furchtbar versagt haben wir. Wenn der Herr nicht baut und wenn der Herr nicht bewacht, wir tun es letztlich vergebens. In den Versen 16 und 17 finden wir nun, dass Gott in dieser Situation dem Menschen ein Gebot gibt. Interessanterweise nur eins. Es war das erste und auch einzige Gebot an den Menschen im Garten Eden. Wir könnten sagen, der Mensch bekam nur eine Einschränkung. Alles andere war ihm erlaubt. Nie wieder haben wir als Menschen größere Freiheit erlebt, als Adam damals im Garten Eden hatte. Nie wieder. Diese Einschränkung war eben nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Von allen Bäumen durften sie essen, sogar vom Baum des Lebens durften sie essen. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und der einzige Grund, warum Gott das verboten hatte oder warum er davon nicht essen sollte, bestand darin, weil Gott es gesagt hatte. Gott gibt auch keine andere Begründung. Er sagt nur, macht es bitte nicht. Macht es nicht. Und das war die Begründung. Ich habe das gesagt, also mach es nicht. Aber es war sehr eindeutig. Und wisst ihr, was hier zum Ausdruck kommt? Auch das unterscheidet uns von der gesamten restlichen Schöpfung und das adelt letztendlich den Menschen, dass Gott dieses Gebot gegeben hat, weil er dadurch eine Wahlmöglichkeit bekam. Und das ist das Kennzeichen echter Freiheit. Hätte es keine Einschränkung gegeben, hätte der Mensch nie eine Entscheidung treffen müssen. Aber hier konnte und musste er sich entscheiden. Er hatte die Wahl. Und das adelt uns bis heute. Du kannst jeden Tag Entscheidungen treffen. Wie fülle ich meinen Tag, also zumindest in Teilen, die noch arbeitstätig sind, die können natürlich nicht alles bestimmen oder Schule, Studium und so weiter, da sind Dinge vorgegeben. Aber wir können total viele Entscheidungen treffen. Wie verhalte ich mich? Tue ich etwas Gutes oder weniger Gutes oder gar Schlechtes? Fördere ich Dinge oder zerstöre ich etwas? Lasse ich mich gehen oder lebe ich diszipliniert? Und anderes mehr. Vieles, vieles könnten wir jetzt aufzählen. Also die Wahlmöglichkeit, das ist das Wesen wahrer Freiheit. Und ich glaube, dass das hier der Punkt war, wo der Mensch wirklich geadelt war von Gott. Gott sagt, du kannst entscheiden. Wahre Freiheit. Allerdings sagt Gott auch, wenn du dich falsch entscheidest, dann wirst du die Konsequenzen tragen müssen. An dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nun, das gehört auch zu einer Wahlmöglichkeit, dass eine Entscheidung Konsequenzen hat. Sonst wäre es ja ein Witz. Eine Entscheidung muss immer irgendwelche Folgen haben. So viel vorab. Der Ungehorsam des Menschen, den wir in Kapitel 3 dann beschrieben finden, führte zur Kappung der Lebensverbindung mit Gott. Und das war der Tod, den Gott hier nennt. Tod ist, dass die Lebensverbindung zu Gott unterbrochen ist. Damit trat sofort der geistliche Tod ein, mit dem, was Kapitel 3 dann beschreibt. Der biologische Tod, an dem man vielleicht zunächst mal denken würde und sich dann fragt, ja, warum sind die nicht tot umgekippt, nachdem sie dann von der Frucht gegessen haben. Der biologische Tod setzte auch ein, allerdings zeitversetzt. Der Sterbeprozess setzte ein, sofort mit dem Sündenfall, dass Dinge sich abbauten, dass der biologische Tod in Gang kam, bis zu dem Punkt, wo dann der Körper wirklich stirbt. Und ich greife jetzt auch ein bisschen voraus, ja, von dem, was wir in Kapitel 3 dann finden werden. Die größtmögliche Freiheit des Menschen griff Satan hier an und er bot dem Menschen viel, viel mehr durch seine Rede und seine Worte und nahm ihm letztendlich alles. Zum Schluss stand der Mensch mit leeren Händen da. Alles verloren. Wir kommen zum vierten Abschnitt. Die Verse 18 bis 25. Lesen wir es gemeinsam. Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebendigen Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gehen wir wieder schrittweise durch diesen Abschnitt. Vers 18 macht uns deutlich, wir sind als Menschen auf Gemeinschaft angelegt. Auch das ist in uns hineingelegt. Es gibt so die Redewendung, allein geht man ein, und so ist es auch. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander, wir sind so geschaffen. Und deshalb übrigens ist Gemeinde auch eine großartige Idee von Gott, weil er das weiß, auch als Christen brauchen wir Gemeinschaft. Nun, das kann digital vielleicht eine Weile überbrückt werden, aber letztendlich ist eine reale Gemeinschaft nicht ersetzbar. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Als Adam merkt, mir fehlt etwas, dann möchte Gott diesen Mangel ausgleichen. Wir können uns das vorstellen, Adam gibt den Tieren den Namen und nach welchen Kriterien auch immer er das gemacht hat und merkt irgendwie, es gibt immer paarweise die Tiere, ich bin alleine. Und Gott sagt, das will ich ausgleichen. Der Begriff Hilfe, der in manchen Übersetzungen gebraucht wird, der kann auch übersetzt werden mit Ergänzung. Das ist eigentlich ein schönes Wort hier an dieser Stelle. Ich will ihm eine Ergänzung machen. Das heißt doch, ohne die Frau, die dann geschaffen wird, fehlte etwas. Adam war nicht komplett, so könnten wir es quasi ausdrücken. Ich will ihm eine Ergänzung machen. Vers 21 beschreibt uns dann diese Erschaffung Evas. Was wird beschrieben? Sie wird aus Adams Seite genommen und gebildet. Und sie wird ihm auch zur Seite gestellt. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Die Frau hat ihren Ursprung im Mann in Adam hier. Jemand hat das mal so formuliert, ich habe das übernommen, weil ich das irgendwie schön fand. Also die Frau wird aus der Seite genommen, nicht aus den Füßen von Adam, dass er auf ihr rumtrampelt, ja, und sie beherrscht in irgendeiner Weise. Das war nicht Gottes Ziel. Was wir heute pervertiert in vielen Kulturen auch finden, dass der Mann wie ein Diktator auftritt und die Frau nichts zu melden hat. Das war nicht Gottes Plan. Zur Seite gestellt. Das ist das Bild, was hier gebraucht wird, so wie Gott das möchte. Sie wird auch nicht aus dem Kopf von Adam genommen, dass sie über den Mann herrscht. Also das gegenseitige Herrschen war nicht Gottes Plan und ist es bis heute nicht. So wie wir das im modernen Feminismus zum Beispiel finden, wo die Männer am liebsten abgeschafft werden sollen. Nein, das ist alles pervertiert und umgedreht und vom Teufel missbraucht und irgendwie in eine Karikatur verändert. Zur Seite gestellt. Seite an Seite sollten die zwei durchs Leben gehen. Nah am Herzen, dass er die Frau liebt, dass er sie beschützt, dass er gemeinsam mit ihr durchs Leben geht. Das war Gottes Plan. Wenn wir jetzt mal ins Neue Testament schauen, dann wollen wir mal in 1. Korinther 11 nachlesen, wie dieser Gedanke aufgegriffen wird und uns deutlich macht, dass hier in diesem zweiten Kapitel vom Mosebuch uns eine ganz wichtige Grundordnung Gottes aufgezeigt wird, das, was wir auch die Schöpferordnung Gottes nennen. In 1. Korinther 11, ich lese Vers 8 und 9, da wird also einiges von Gottes Grundsätzen auch für Gemeinde begründet mit dem, was hier in 1. Mose 2 beschrieben ist. Und es wird gesagt, Vers 8, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ein ganz interessantes Kapitel, das kannst du dir in Ruhe auch zu Hause nochmal anschauen, wo aufgezeigt wird, wie diese Grundordnung Gottes, wie er sich das gedacht hat und welche Auswirkungen das hat bis in unsere Zeit hinein. Auch da wird versucht, das umzubiegen, dass gesagt wird, ja, der Korintherbrief bezieht sich nur auf damals und kulturell bedingt und die Argumente, die da gebraucht werden. Aber ich frage mich dann immer, wo ziehen wir Grenzen zwischen kulturell bedingt und ewig gültigem Wort Gottes? Ich glaube, es ist viel, viel einfacher, wenn wir die Bibel als Gesamtheit nehmen, dass sie bis heute ihre Gültigkeit hat für uns und dass wir schauen, wie ein Zahnrad ins andere passt, wie ein Puzzleteil ins andere passt und gemeinsam und zusammen das Gesamtbild ergibt, wo es keine Widersprüche gibt. Und wenn wir diese Schöpferordnung hier so sehen und wenn wir sie akzeptieren für unser Leben, dass wir sehen, Gott, Christus, Mann, Frau, Kinder, das hat nichts mit einer Rangordnung zu tun oder einer Wertigkeit, sondern das ist zunächst einmal die Ordnung, die Gott festgelegt hat. Und das finden wir in 1. Korinther. Die Reihenfolge: Adam wurde zuerst erschaffen, danach Eva, und auch der Zweck: Eva wurde für Adam erschaffen, weil Adam etwas fehlte. Weil Adam etwas fehlte, schafft Gott diese Ergänzung. Interessant übrigens, auch für uns Männer interessant, dass deswegen gesagt wird, die Sünde kam durch Adam in die Welt. Obwohl Eva von der Frucht nahm. Ich greife jetzt wieder vorweg, ja. Die Sünde kam durch Adam in die Welt, weil er die Verantwortung trug als Haupt. Und er hat versagt. Also obwohl Eva eigentlich die Frucht nahm, nicht nur eigentlich, wird Adam als der bezeichnet, durch den die Sünde in die Welt kam. Vers 24. Das ist ein wunderschöner Vers, der hier beschrieben wird. Hier setzt Gott die Ehe ein. Er stiftet die Ehe und er beschreibt uns auch das Wesen der Ehe, die hier eingesetzt wird zwischen Adam und Eva. Als Adam Eva sieht, ist er einfach nur begeistert, als er aufwacht und plötzlich merkt, ja, die gehört zu mir, die gehört zu mir. Und Gott beschreibt nun das Wesen der Ehe. Es werden drei Dinge genannt. Zunächst einmal, ein Mann verlässt wegen seiner Frau Vater und Mutter. Ein Mann verlässt Vater und Mutter. Das zeigt uns eine neue Ehe. Und ich benutze diesen Vers auch immer, wenn ich auf einer Hochzeit predigen darf. Das ist der Grundsatz, die Unabhängigkeit der neuen Keimzelle in seinen Entscheidungen, ein eigener Haushalt und was damit alles zusammengehört, ist ungemein wichtig. Vater und Mutter zu verlassen, und das gilt für Mann und Frau, und eine neue Zelle zu bilden. Es ist fatal für eine Ehe, gerade auch für eine junge Ehe, wenn die Eltern und Schwiegereltern immer noch meinen, reinreden zu müssen und Dinge zu regeln. Das ist fatal, das macht alles kaputt. Diese Unabhängigkeit, die wird hier schon deutlich gemacht Was natürlich nicht heißt, dass man alle Verbindungen kappt und sagt, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Nein, ihr wisst, wie das gemeint ist. Unabhängig. Eigene Wege suchen und gehen. Was nicht heißt, dass man auch mal einen guten Rat einfordert. Aber die Eltern und Schwiegereltern sollten sich da sehr, sehr zurückhalten. Und das ist ein Tipp, den wir eigentlich ja immer noch geben können und umsetzen sollten. Das Zweite, er wird seiner Frau anhängen. Das ist das Zweite, was hier gesagt wird. Also der Mann wird seiner Frau anhängen. Man kann auch übersetzen, er verbindet sich mit ihr oder er verklebt sich mit seiner Frau. So heißt es wörtlich. Das ist interessant. Da gibt es eine feste Verbindung eingegangen zwischen Mann und Frau. Und hier merken wir auch schon, wenn das wieder auseinandergerissen wird, warum auch immer, wird es für beide Seiten Schaden nehmen, geben. Das geht gar nicht anders. Also die Verbindung, die hier eingegangen wird, in dieser neuen Keimzelle, in dieser neuen kleinen Familie, die hier gegründet wird, es geht nicht enger, diese neue Verbindung. Mann und Frau ziehen zusammen, sie haben eine eigene Wohnung, ein neues Zuhause, eine neue Verbindung. Und das Ganze wird öffentlich vollzogen, alle sehen es. Sie ist an ihn gebunden, er ist an sie gebunden. Das ist etwas Neues und die zwei gehören zusammen. Als Beispiel, wenn du mal einen Fahrradschlauch repariert hast und mit einem Fahrradflicken geklebt hast, das ist ja so ein spezieller Kleber, so eine Vulkanisierung nennt man das, wo dieser Kleber, der aus dem gleichen Material wie der Fahrradschlauch gemacht wurde, verschmolzen wird miteinander, also der Kleber mit dem Schlauch. So ist es hier gemeint in diesem Wort. Das kann man nicht mehr auseinanderkriegen, ohne dass beides kaputt geht. Das ist Ehe nach Gottes Gedanken. Feste Verbindung. Deshalb sage ich jungen Leuten auch immer, sei dir durchaus sicher, wenn du heiratest, dass es wirklich von Gott ist. Nicht einfach mal probieren oder so. Sei dir sicher. Und erst dann geh diese Verbindung ein vor Gott und Menschen, damit es nicht irgendwann auseinanderbricht. Das hat immer Schaden zur Folge. Und das Dritte ist, sie werden zu einem Fleisch werden. Hier beschreibt die Bibel die Sexualität. Das Einswerden auch körperlich. Es entsteht quasi ein neuer Mensch. Das ist Ehe. Ein neuer Mensch entsteht. Und dann auch in der eventuellen Nachkommenschaft. Und das ist die Beschreibung, die wir hier finden. Deswegen wird Folgendes deutlich. Und dieser Vers enthält alles, was wir wissen müssen zu diesem Themenbereich. Gott spricht hier von einem Mann und einer Frau. Das sind Zahlwörter, die hier gebraucht werden. Also ein Mann und eine Frau. Also Polygamie, das heißt, dass jemand mehrere Partner hat oder so, das lehnt die Bibel ab. Und wenn wir es in der Bibel finden als Beschreibung, merken wir, es gab immer große Not und Chaos in diesen Familien und Sippen, wo man diesen Grundsatz Gottes missachtet hat. Gott möchte, dass ein Mann und eine Frau diese Verbindung eingehen. Gleichzeitig können wir die Betonung auch anders legen. Ein Mann und eine Frau. Alle anderen Modelle, die heute propagiert werden und gesagt werden, ja, Hauptsache man hat sich lieb, das finden wir in der Bibel nicht. Im Gegenteil, wir finden genug Stellen, wo Gott das aufs Schärfste verurteilt, wenn da anders vorgegangen wird. Und die Debatten und Veranstaltungen, die heute stattfinden, und ich möchte es den Kindern und Jugendlichen mitgeben, besonders, lasst euch nicht irre machen. Nehmt das gute Modell, das Gott in seinem Wort uns bietet, das alleine Glück und Zufriedenheit garantiert. Ein Mann und eine Frau, kein anderes Lebensmodell. Es wird auch deutlich, dass die Sexualität, also das Einswerden, nach dem Eheschluss nach Gottes Gedanken ist. Beachte die Reihenfolge, die hier genannt wird. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist als Letztes genannt. Sexualität vor dem Eheschluss ist nicht nach Gottes Gedanken. Und deswegen möchte ich dir das auch mitgeben, wenn du noch nicht verheiratet bist, dann achte darauf, in der Weise sauber zu bleiben vor Gott und damit zu warten, bis du verheiratet bist. Und noch eins möchte ich hier erwähnen, eine Ehe ist lebenslang gedacht. Gott möchte keine Scheidung oder Trennung. Es gibt eine Ausnahme im Neuen Testament, das ist aber jetzt nicht unser Thema. Grundsätzlich möchte Gott keine Scheidung und keine Trennung. Also wir finden hier in Bezug auf die Ehe eine ganze Menge guter Grundsätze. Jetzt hätte ich eigentlich noch, ich überspringe das aber, weil unsere Zeit jetzt um ist, da könnt ihr selber mal auf die Suche gehen. Es gibt auch noch eine prophetische Schau aus diesem Text. Und da empfehle ich euch Epheser 5. Und wenn ihr mittwochs bei der Bibelstunde dabei seid, wir werden da ja bald auch zu kommen. Es ist ein wunderschönes Bild, was begründet ist in 1. Mose 2, Christus und die Gemeinde. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, ich überspringe die Punkte. Ich möchte noch auf den letzten Vers eingehen, Vers 25 ganz unten. Das ist auch noch ein interessanter Punkt. Ich lese ihn nochmal. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Scham ist von Gott gegeben für unser Leben als Schutz. Und Scham wird erst in der Ehe aufgehoben. Das heißt, Nacktheit ist etwas Persönliches, Intimes, das nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und auch da sollten wir einfach ganz neu zu den Grundlagen zurückkehren, die Gottes Wort uns sagt. Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo uns das sehr deutlich beschrieben wird, welche Wege das nimmt, wenn man das außer Acht lässt. Und wenn wir heute in die Werbung schauen, ins Internet oder wo auch immer, Fernsehen oder irgendwelche Serien oder Filme gucken, da merken wir, wie das regelmäßig überschritten wird, dieses Gebot Gottes auch. Lasst uns da ganz, ganz wachsam sein und damit so umgehen, wie Gott uns das gegeben hat. Auch da kehrt der Teufel alles ins Gegenteil um. Und ich glaube, dass die Angriffe auf Ehe und Familie, die wir finden und die immer stärker werden, dass die ihre Ursache darin haben, dass der Teufel einfach nicht möchte, dass diese Grundsätze Gottes, die wir hier ganz am Anfang finden, gelebt werden. Und er setzt auch bei uns als Christen an. Und er versucht uns zu torpedieren. Deshalb ist Ehe, Bruch, Ehe, Scheidung auch in den Reihen der Christen ja keine Seltenheit mehr. Lasst uns wachsam sein. Lasst uns Gott bitten um seinen Schutz und diese Grundsätze beachten. Mal gucken, vielleicht machen wir nächste Woche Fortsetzung mit Kapitel 3. Mich wird's reizen. Mal schauen, was die Woche so bringt. Lest selber mal 1. Mose 1 bis 11. Diese grundsätzlichen Begebenheiten der sogenannten Urgeschichte.